Ein Gesetz ist ein Gesetz, es ist Papier und wie es dann aber gelebt wird und wie wir miteinander umgehen und wie wir es interpretieren, wie die Politik es interpretiert, wie alle Stakeholder das interpretieren, das wird sich eben jetzt zeigen und ich glaube, es braucht da wirklich den Ruck von allen.
Studiengeflüster, der Podcast für alle, die klinische Studien machen. Eine Kooperation der Roche Pharma AG und der Universitätsmedizin Göttingen. Ich bin Denise Gelke, dein Host für diesen Podcast. Heute wieder eine neue Folge zum Thema Medizinforschungsgesetz. Ich habe den lieben David von Roche bei mir. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bevor wir dieses Thema bearbeiten, habe ich immer drei Fragen.
Alright.
Wer bist du und was ist deine Rolle in klinischen Studien?
Also ich bin der David. Mein Jobtitel heißt Medical Group Lead in der Hämatologie-Onkologie. Das heißt, ich habe die Ehre, bei der Roche in Grenzach ein Team zu leiten, bei uns in der Medizin, wo wir uns vor allem um die fachlichen Themen der Hämatologie-Onkologie kümmern. Vor allem die medizinisch-wissenschaftliche Einordnung unserer Produkte und auch unserer Indikationen. Aber wir arbeiten natürlich ganz eng zusammen mit unseren Operations-Einheiten. Das heißt, wir haben einmal eine globale Einheit, die globalen klinischen Studien durchführt. Und da sind wir sozusagen der wissenschaftliche Counterpart. Und wir haben auch eine lokale Operations-Einheit, mit der wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Und da habe ich sozusagen ein Team, das die Studien vor allem in der Hämatologie-Onkologie betreut.
Erzähl doch noch mal ganz kurz, wie sieht so ein Tag bei dir aus, so ein Arbeitsalltag?
Also ich habe immer gesagt, ich liebe das Medical Management deswegen, weil ich dir die Frage gar nicht richtig beantworten kann. Weil meine Arbeitsalltage sehen total unterschiedlich aus.
Spannend.
Das kann sein von, ich sag mal, in einer People-Lead-Funktion, relativ viele Personalgespräche, wo man mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht und zu schauen, hey, was bewegt euch gerade? Wo sind die Themen, die gerade anstehen? Das kann Gremienarbeit sein, wo man auch wirklich mal fachlich, inhaltlich tiefer in beispielsweise Genehmigungsprozesse von Studien etc. einsteigt. Also es ist wirklich ein extrem vielschichtiger Job. Und deswegen finde ich das Medical Management eigentlich auch eine total coole Abteilung innerhalb der pharmazeutischen Industrie, weil man eben nicht sagen kann, so sieht mein normaler Arbeitstag aus.
Also wirklich ein bunter Blumenstrauß, um das mal so bildlich darzustellen. Und alle, die hier schon auf dem grünen Sofa bei mir gesessen haben, erzählen ähnlich. Also es gibt immer, kein Tag ist irgendwie ähnlich. Aber kannst du vielleicht so einen Anker oder so einen roten Faden sagen, wo du deine Sicherheit für den Job hernimmst? Oder gibt es gar nichts Gleiches?
Naja, ich sag mal, in der Medizin, im Medical Management, haben wir alle eine starke Verankerung im medizinisch-wissenschaftlichen Bereich. Das heißt, das, was uns tatsächlich so ein Stück weit diesen Anker gibt, ist auch diese Tiefe, die wir auch in den Indikationen für uns dann auch wahrnehmen. Also für mich kann ich sagen, ich bin jetzt auch schon länger als 10 Jahre in der Onkologie tätig und das ist was, wo ich mich auch sozusagen firm fühle. Dass wir schon auch den Reiz daran haben, auch mal eine Spur tiefer zu gehen, wenn es um das Fachliche geht.
Okay, danke. Eine weitere Frage an dich. War es Zufall oder Ziel, klinische Studien zu machen?
Ich glaube, im Leben ist immer auch ein bisschen Zufall dabei, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich bin eigentlich analytischer Chemiker und wollte mal in die Forschung gehen und habe dann aber in der Promotion irgendwann gemerkt, beziehungsweise eigentlich schon im Studium, ich will was machen, was nicht nur Paper schreiben und nicht nur forschen ist, wo am Ende des Tages das, was ich sozusagen geleistet habe, in irgendeiner Fachpublikation steht, sondern das soll irgendwo einen Impact haben. Und so bin ich persönlich dann über die Promotion ans Deutsche Krebsforschungszentrum gekommen, ans NCT, und habe da selber auch in klinischen Studien dann gearbeitet und auch gemerkt, hey, das ist irgendwie ein Impact, der für mich passt. Ich war in einer Abteilung, die hieß Präventive Onkologie. Und wir hatten dort eine Reihe an epidemiologischen Kohortenstudien. Ich habe vor allem im kolorektalen Karzinom gearbeitet und hatte da Biomarkerforschung. Oh, aber cool. Wir hatten halt auch, und das fand ich total cool, ich hatte jeden Tag auch den Patientenkontakt, der mich total geerdet hat. Also ich bin da teilweise mit Patientinnen und Patienten konfrontiert gewesen, die waren jünger als ich und kamen mit einem metastasierten kolorektalen Karzinom. Also da lernt man verdammt viel, würde ich sagen, fast fürs Leben.
Fürs Leben.
Und das fand ich eine wahnsinnig tolle Erfahrung.
Und ich denke, dieser Patientenkontakt, der trägt dich vielleicht auch immer noch heute so ein bisschen. Vielleicht ist das so dieser rote Faden. Denn die nächste Frage ist, was motiviert dich, jeden Tag diesen Job zu machen?
Eigentlich ist sie beantwortet. Ich glaube, ihr, die noch viel näher auch am Patienten seid, habt das wahrscheinlich tagtäglich noch viel mehr. Aber es gibt diese Situationen auch in der Industrie, wo man wirklich auch merkt, heute habe ich konkret auch was für den Patienten oder die Patientin getan. In letzter Instanz ist es das, was wir alle und was uns auch alle verbindet. Wir machen das Ganze, wir in der Industrie natürlich auch, um Innovationen nach Deutschland auch zum Patienten hinzubekommen. Aber es gibt auch diese individuellen Fälle, wo man mal einen Bekannten hat, der sozusagen einen Rat sucht, wo man aber auch mal eine Anfrage hat, wo man auch was vermitteln kann. Es gibt klinische Härtefallprogramme, die auch vom BfArM genehmigt werden. Wir haben gerade eins akut, wo es dann auch darum geht, tatsächlich Medikamente, die im Zulassungsverfahren sind, dann auch schon früher Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen. Und das müssen wir dann natürlich auch bewerten. Und in dem Falle ist meine Aufgabe gewesen, das auch freizugeben. Das war ein konkreter Fall von gestern, wo man dann konkret auch was in dem Falle für Patientinnen aktiv tun kann, aktiv. Ja. Genau. Und das ist was, was einen auch am Schreibtisch hält, ist klar.
Und das ist das, was hier alle gesagt haben. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass dieser Patient immer im Mittelpunkt steht. Danke, dass du uns einen Einblick erstmal in deine Person gegeben hast. Wir haben dich eingeladen wegen dem Medizinforschungsgesetz. So, was ist das überhaupt? Was macht das?
Also zunächst mal, es ist ein Gesetz, was, wie der Name schon sagt, die Forschung in der Medizin in Deutschland stärken soll. Mhm. Und der Grund, warum dieses Gesetz überhaupt in die Wege geleitet wurde, war, dass die Politik auch erkannt hat, dass es um den Studienstandort Deutschland besser stehen könnte, als es aktuell tut. Um das einfach mal in den Kontext zu setzen, vor so um die 10 Jahre waren wir als Deutschland, was klinische Studien angeht, ich glaube, um Platz 2 in der Welt, nur die USA war vor uns und wir waren Platz 1 in Europa. Und in den letzten 10 Jahren wurden wir sukzessive nach unten durchgereicht. Es gibt natürlich Länder wie, ich sag mal, China, die haben natürlich jetzt auch eine ganz andere Rolle, als sie es früher hatten. Das ist aber auch irgendwo logisch, weil es ein riesiges Land ist, wo auch viele Patienten sind. Und es ist auch irgendwo ein Platz, der dem Land vielleicht auch zusteht. Aber es gibt auch andere europäische Länder, Spanien, Frankreich, Großbritannien, die sind an uns vorbeigezogen und besser geworden. Und das war ein Zustand, den man versucht hat, jetzt entgegenzuwirken, indem man dieses Medizinforschungsgesetz initiiert hat, um sozusagen das, was vielleicht in den letzten 10 Jahren nicht so gut gelaufen ist, wieder in den Griff zu bekommen.
Was ist denn in den letzten 10 Jahren nicht so gut gelaufen?
Ich glaube, wenn man eine große Überschrift drüber machen könnte, ist es wahrscheinlich Bürokratie. Die Frage könnte ich wahrscheinlich auch an dich stellen. Ja. Du bist sicherlich auch schon einige Jahre dabei.
Bundesamt für Strahlenschutz ist, finde ich, so ein Paradebeispiel. Die haben das angepasst, aber es hat ja früher, vor 5 bis 7 Jahren, haben wir Monate darauf gewartet. Und dann ziehen natürlich Frankreich, Spanien, aber auch Polen, die ziehen an uns vorbei, weil die Bürokratie viel schlanker ist? Oder woran liegt das?
Klasse Beispiel. Wir sind, glaube ich, das einzige Land auf der Welt, bei dem eine klinische Studie im schlimmsten Fall sogar durch 4 verschiedene Entitäten geprüft werden muss. Und da sind andere Länder einfach wesentlich unbürokratischer. Ein anderes Beispiel ist unser ganzes Vertragswesen. Und da müssen wir uns als Industrie wahrscheinlich auch ein Stück weit an die Nase fassen. Die ganze vertragliche Gestaltung in einer klinischen Studie ist zum Beispiel in anderen Ländern wie Spanien oder Frankreich viel, viel, viel schneller, um Faktoren schneller. Wir sind in Deutschland, glaube ich, da bei Monaten, während das in Frankreich im besten Falle in Wochen oder einem Monat laufen kann. Beispielsweise hat in Spanien mal eine Initiative stattgefunden, dass zum Beispiel Vertragsklauseln einfach ins Gesetz geschrieben wurden. Und in einigen Ländern gibt es sogar für klinische Studien einen Budgetkatalog. Und all die Dinge machen klinische Studien dann natürlich schneller. Wir als Industrie machen solche Studien immer weltweit und multizentrisch und multinational. Dann kommt das gleiche Paket an alle Länder hinein und wir brauchen dann erstmal in Deutschland x Monate bis zum First Patient In und Spanien läuft schon los. In einer großen Phase 3 kann das noch ganz gut funktionieren. Für eine Phase 1 oder eine Phase 2, wo nur wenige Patienten reinkommen, ist die Studie vielleicht dann nur noch geschlossen. Oder ihr als Zentren kommt in eine Situation rein, wo es heißt, super, die Studie ist jetzt auf und dann kommt schon der Last Call und können wir noch 2
Patienten. Ist geschlossen.
So, und das ist total frustrierend. Da ist das Medizinforschungsgesetz dazu da, da wieder das Ruder ein Stück weit rumzureißen.
Das heißt, die Politik hat sich diese Punkte angeschaut, sicherlich mit BeraterInnen zusammen? Oder wie läuft sowas ab, so ein Prozess?
Also die Politik ist natürlich darauf aufmerksam geworden, dass der Studienstandort Deutschland auch ein Standortfaktor ist, genauso wie andere Industriezweige auch. Es ist natürlich wir als Gesundheitsindustrie, als pharmazeutische Industrie, aber genauso die Studienzentren, die akademische Studienlandschaft, auch da sind Arbeitsplätze etc., all das. Und dann passiert ist das, was im Gesetzgebungsverfahren natürlich immer passiert. Die Politik geht hier natürlich in den Austausch, vor allem mit Fachverbänden. Also wir als Industrie haben da natürlich unseren Dachverband der forschenden Arzneimittelhersteller, der VfA, aber auch andere Verbände, inklusive auch Fachgesellschaften, waren sozusagen an der Kommentierung und auch an dem Austausch mit Politik beteiligt. Und Das hat dann in Summe zu der Formulierung im Medizinforschungsgesetz dann auch geführt.
Und was bedeutet das jetzt für uns alle? Für euch als Sponsor, für die Zentren? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das heute rausarbeiten.
Also ich glaube, man muss es ein bisschen runterbrechen. Das Gesetz ist natürlich, wie Gesetze so sind, manchmal relativ komplex. Anfangen würde ich mal mit einem Punkt, der wahrscheinlich für die Zentren ein wichtigerer ist. Es gibt jetzt verkürzte Genehmigungszeiten bei den Bundesoberbehörden für mononationale Studien. Ich sage deswegen bei den Zentren. Wir als Industrie sind häufig sowieso multizentral, noch multinational. Das heißt, uns betrifft das nicht so sehr. Aber, und Gott sei Dank, ist es so, dass es ja noch eine lebhafte akademische Forschendenlandschaft auch in Deutschland noch gibt und auch viele Investigatoren eigene Studien machen.
Genau.
Und die sind häufig wahrscheinlich mononational in Deutschland. Das heißt, da ist das Genehmigungsverfahren schon mal gestrafft. Ich glaube, das BfArM und das PAI haben jetzt noch 28 Tage Zeit, wenn alles da ist.
Korrekt.
Das kann schon mal helfen. Dann gibt es einen Punkt, der betrifft vor allem uns als Industrie. Das ist die sogenannte 5%-Hürde. Das heißt, es wurde im Gesetz verankert, dass es gewisse Anreizstrukturen gibt in der Preisfindung, in unserem AMNOG-Verfahren. Also wir müssen ja beim GBA, wenn ein Arzneimittel neu auf den Markt kommt, auch sozusagen den Preis verhandeln. Dort gibt es einen größeren Verhandlungsspielraum, wenn wir als Industrie nachweisen können, dass die Patientinnen und Patienten, die eingeschlossen worden sind, zu mehr als 5% an deutschen Studienzentren rekrutiert wurden. Wir als Industrie müssen auch eine eigene Abteilung für klinische Forschung in Deutschland unterhalten. Wir müssen auch eigene Studien in Deutschland machen. Wenn das alles erfüllt ist, dann gibt es da einen höheren Verhandlungsspielraum. Das heißt, für uns ist das wiederum politischer Wind in den Segeln, auch bei unserer globalen Organisation, dafür Werbung zu machen, wieder verstärkt Studien am Standort Deutschland durchzuführen. Das heißt, mehr Zentren möglicherweise einzuschließen und auch mehr Plätze für Patientinnen und Patienten in Deutschland zu rekrutieren. Und davon profitieren natürlich auch die Studienzentren. Und dann gibt es noch Punkte, die sind Erleichterungen auf beiden Seiten, sowohl für Zentren als auch für Sponsoren. Das eine ist eine Bundesethikkommission. Und die ist dafür da, Sachverhalte, die sozusagen bei speziellen Studien verhandelt werden müssen. Das sind zum Beispiel Studien Phase 1 First-in-Human-Konzepte. Mhm. Wenn ich kombinierte Studien habe zwischen Arzneimitteln und auch Medizinprodukten, weil dort eine zusätzliche Expertise benötigt wird und auch das, was bei uns unter der Abkürzung ATMP läuft, also neuartige Zell- und Gentherapien, das wird sozusagen dann von der Bundesethikkommission mit einer Spezialexpertise bewertet. Ein Punkt hattest du eben schon angesprochen, Strahlenschutz. Das Bundesamt für Strahlenschutz ist, ich glaube, das kann man fast niemandem erklären. Und die gute Nachricht ist, es gibt jetzt Studien, wenn die unter einer gewissen Strahlendosis bleiben oder Standardsachverhalte abbilden, dann ist das Bundesamt für Strahlenschutz raus. Dann kann das die Ethikkommission machen, so wie das in allen anderen Ländern sowieso schon ist. Und der letzte Punkt, Verträge. Es ist angedacht, dass es sogenannte Mustervertragsklauseln geben soll, die dann sozusagen per einer Verordnung dann nachträglich irgendwann mal dann in eine Verordnung reingeschrieben werden. Da ist aber der Punkt, Gesetz ist erstmal Papier, Papier ist geduldig und die müssen jetzt natürlich ausgehandelt werden, sodass man die dann hat. Man muss da aber dazu sagen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, sei mal dahingestellt. Es gibt ja schon Mustervertragsklauseln vom VfA auch. Der hat sich zusammengesetzt mit, ich meine, dem Dachverband der Hochschulmedizin und auch noch den Dachverband für klinische Studien. Dort wurden schon mal Mustervertragsklauseln ausgehandelt, die theoretisch auch für jeden verwendbar wären. Ob das der große Wurf ist, ich meine, Budget ist dann auch nochmal ein anderes Thema.
Budget. Gibt es da ein Beispiel von dir zu einer Klausel, die standardisiert werden kann oder wurde?
Also vielleicht aus eigener Erfahrung, Dinge, die klassischerweise immer so längere Zeit brauchen zur Verhandlung, sind Dinge, die, wenn es um Patentrecht geht, um Erfindungen geht. Und wenn man da einmal mal verhandelt hat, hey, in einer standardklinischen Studie, wie steht es denn um Publikationen und wer ist da drauf und wer hat wann und wo und wie das Recht zu publizieren und wenn Erfindungen geleistet werden, beispielsweise Optionsrechte vom Sponsor und vice versa, wenn das einfach mal ausverhandelt ist, hat man, glaube ich, schon viele der Streitpunkte erledigt, wo man dann wahrscheinlich 4 bis 8 Wochen schon mal gespart hat.
Und wie stehst du dazu, Budgets zu standardisieren? Oder so ein Katalog. In Frankreich gibt es solche Kataloge für Budgets. Hast du dazu eine Meinung?
Ich glaube, es ist wie bei allem. Viele Dinge haben 2 Seiten der Medaille. Es würde durchaus Sinn machen, Dinge, die wirklicher Standard sind und die in vielen klinischen Prüfungen einfach vorkommen, zu standardisieren und das einmal zu vereinheitlichen. Und es gibt natürlich aber auch die Perspektive der anderen Seite. Entweder aus Zentrensicht, und das kann ich auch nachvollziehen, auch da geht es ja um Qualität und vielleicht bin ich ein akademisches Spitzenzentrum allererster Güte, bei denen Dinge vielleicht auch schneller, besser oder auch qualitativ hochwertiger laufen als woanders und habe deswegen vielleicht auch ein anderes Pricing. Und es kann natürlich auch in Studien spezielle Dinge geben, die man nicht einfach so per Standardisierung geben könnte, weil dafür sind Studien ja auch viel zu individuell. Aber so ein Kern an Standard würde sicherlich Dinge vereinfachen. Wir müssen ja gemeinsam einen Weg finden, als Sponsor wie als Zentrum, da dann auch zusammenzukommen und vielleicht auch schneller zusammenzukommen. Kann theoretisch auch ohne Mustervertragsklausel klappen. Und dann vielleicht auch mal überlegt, hey, wir machen ja nicht nur eine Studie mit einem Zentrum, sondern auch einfach zu sagen, das ist jetzt die 10. Studie in den letzten 10 Jahren. Wir nehmen jetzt einfach mal das Template vom letzten Mal und dann noch links und rechts so Rahmenverträge. Bisschen, ja. Genau. All das sind ja Mittel, die wir auch einsetzen können, die bei uns direkt in der Hand liegen. Da kommen wir wieder auch so zum Punkt, was braucht es? Mindset, ne? Ein Gesetz ist ein Gesetz, es ist Papier und wie es dann aber gelebt wird und wie wir miteinander umgehen und wie wir es interpretieren, wie die Politik es interpretiert, wie alle Stakeholder das interpretieren, das wird sich eben jetzt zeigen und ich glaube, es braucht da wirklich den Ruck von allen. Und es ist auch nicht Sponsor gegen Zentrum, das ist uns ja auch genauso dran gelegen, dass Zentren vernünftig vergütet werden und dass es vernünftig funktioniert und das dann auch in der letzten Konsequenz dem Studienstandort zugutekommt.
Und wenn du dir etwas wünschen könntest, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Budget geht, mit Zentren, dass man Einigung findet, hast du eine Idee dazu, wie man das hinbekommt? Ich finde immer noch, dass in meinem Kopf so eine Sperre ist, wie man das gut gelebt bekommt.
Ja, ich glaube, und da zähle ich uns als Industrie mit rein, genauso wie die Zentren auch, dass wir so ein bisschen diese Partikularinteressen, die es wahrscheinlich überall gibt, wenn es um so Verhandlungen geht, dann mal einen Schritt zurückgehen müssen und einmal die Ebene höher gehen. Die Apotheke, vielleicht richtig, die Radiologie, also die unterschiedlichen Fachabteilungen, ja. Die natürlich ihr eigenes Partikularinteresse haben. Mhm. Und aus der Zentrumsebene muss es aber ja vielleicht auch der Blick sein, ich positioniere mich ja auch als Studienzentrum für eine attraktive Zusammenarbeit, nicht nur mit uns, sondern mit allen anderen pharmazeutischen Partnern oder Sponsoren ja auch, dass das einfach in Anführungsstrichen fliegt, sage ich jetzt mal. Und genauso ist es bei uns der Fall, wenn es dann irgendwie, ich sage jetzt mal, ums Pfeilchen geht, vielleicht darf das CT jetzt 50 Euro mehr oder weniger kosten. Für das eine Zentrum, wenn ich die Gesamtkosten dieser klinischen Studie mir anschaue, ist es das wirklich wert, jetzt noch das 5 Wochen weiter zu verhandeln? Oder kann man dann nicht einfach sagen, okay, es passt dann jetzt auch mal?
Ja, also meine Erfahrung ist einfach miteinander sprechen, klar. Dass der Sponsor versteht, warum haben wir jetzt das verhandelt, weil wir brauchen speziell ausgebildetes Personal, es braucht eine andere Bewertung von irgendwelchen Befunden und das hilft auch total, sich in der Mitte zu treffen. Klar. Meine letzte Frage ist eigentlich dazu, siehst du mit diesem Medizinforschungsgesetz irgendwelche Unstimmigkeiten. Wir haben ja noch ganz viele andere Regulatorien in klinischen Studien. Kommt es da irgendwo dazu, dass irgendwas kollidiert zum Beispiel?
Also ich bin jetzt kein Rechtsanwalt oder so. Das ist jetzt nach meinem, ich sage jetzt mal, laienhaften Verständnis. Mhm. Ist es ja so, dass das Medizinforschungsgesetz das tatsächlich integriert hat. Das heißt, das Gesetz nimmt andere Gesetze und passt sie an. Mhm. Das heißt, ich hoffe, dass unsere Politiker und vor allem diejenigen, die was von Juristerei verstehen, das mitgedacht haben und die Gesetze da aufeinander abgestimmt haben. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das für die deutschen Gesetzgebungen stimmt, wie das Strahlenschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Medizinprodukte, Durchführungsverordnung, wie der ganze Spaß alles heißt. Meine Hoffnung ist einfach, dass alle Beteiligten im Geiste dieses Gesetzes auch da eine pragmatische Lösung finden. Ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber die nächsten Schritte, das ist jetzt dann nicht Gesetzesarbeit, sondern das ist dann wieder, das auch umzusetzen und ins Leben zu bringen.
Hast du am Schluss dieser Folge noch etwas, was dir ganz wichtig ist oder was dir noch einfällt zu dem Thema, was du unseren ZuhörerInnen sagen möchtest?
Das ist ja ein politisches Thema und ein Thema, in das ich auch sozusagen aus Unternehmensperspektive dann auch stark eingebunden war. Dass wir das jetzt nicht sozusagen nehmen und sagen, hey, das ist jetzt wieder ein Gesetz, was wie jedes andere in irgendeinem Schrank verstaubt, sondern dass wir das wirklich als eine Chance begreifen, die uns die Politik mal mit auf den Weg gegeben hat. Aber es wird dann an uns liegen, als industrielle Partner, als Partner in den Studienzentren, als akademische Partner, dass wir dann wirklich wieder einen Schritt nach vorne kommen. Weil ich glaube, es geht uns alle an. Wir sind an so einem Scheideweg. Wenn wir jetzt nichts tun, werden wir immer weiter nach unten durchgereicht. Das ist in letzter Konsequenz für uns alle schlecht. Und ich glaube, es muss als diese Chance begriffen werden, jetzt wirklich das Ruder rumzureißen und im besten Sinne für den Studienstandort das Maximale rauszuholen.
Okay, danke dir. Als Abschluss frage ich immer alle, was ist deine Vision oder dein Wunsch, wo wir in diesem Thema in 5 Jahren stehen?
Ich glaube, realistisch fände ich es klasse, wenn wir diesen von mir skizzierten Abstieg gestoppt hätten. Wenn wir es wirklich nachweisbar zeigen können, dass wir wieder mehr Patientinnen und Patienten in klinische Studien in Deutschland hineinbekommen. um jetzt so eine V-förmige Erholung zu zeigen, wird es noch ein bisschen dauern. Aber die Grundlagen sind da und ich fände es toll, wenn wir in 5 Jahren hier sitzen würden und sagen könnten, das hat gewirkt, wir sind wieder auf einem guten Weg.
Und dass wir nicht mehr auf Platz 10 sind, sondern auf Platz 4?
Ja, vielleicht schon wieder in Richtung Top-Gruppe in Europa. Das würde mich freuen.
Okay, danke lieber David, dass du da warst. Und alle, die uns zugehört haben, abonnieren, weitererzählen und einen schönen Tag für euch. Tschüss.
Danke dir.